jetzt ging, ne? Gut. So, okay, klingt besser. Ja, heute Abend können wir Herrn Franz Rothensteiner begrüßen. Sie können die Biografie von ihm auch im Detail in den kleinen Heftchen nochmal nachlesen. Wichtig für ihn, hat er gemeint, ist sozusagen, oder die wichtigste Arbeit für ihn war, tätig zu sein für die fantastische Bibliothek des Surkamp Verlags und eben auch als Herausgeber tätig zu sein für seine eigene Zeitschrift, Quaber Merkur. Es liegen zwei Exemplare auf, zur Ansicht oder zum Kauf. Und Quaber Merkur ist eben eine Literaturzeitschrift zum Thema Science Fiction und Fantastik. Also wenn Sie es interessiert, schauen Sie es gerne an. Ja, ich begrüße recht herzlich im Kepler-Salon. Schönen guten Abend. Wollen Sie direkt in Medias Res gehen?
Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte da einige Bemerkungen zu Science Fiction und Fantastik von mir geben. Wenn ich locke.
Jetzt soll ich dasselbe nochmal. Das Mikrofon scheint nicht zu funktionieren, warum auch immer.
Hallo?
Ja, jetzt hat er. Okay. Gut.
Also ich möchte einige Worte, unmaßgebliche Worte zu diesem Thema von mir geben und ich hoffe, es kommt zu zahlreichen Fragen und Gegendarstellungen und zu einer Diskussion. Das Problem der fantastischen Literatur ist, dass es einerseits einen sehr großen Erfolg beim Publikum hat und andererseits die Qualität meistens mit diesem Erfolg nicht übereinstimmt. Es gibt verschiedene Arten von fantastischer Literatur. Zurzeit besonders populär ist die Fantasy. Die Literaturwissenschaft wiederum befasst sich mit Abgrenzungen. Es gibt Unterscheidungen zwischen unheimlicher Fantastik, Science Fiction und Fantasy. Manche in letzter Zeit besonders verdienstvoll auf diesem Gebiet war Uwe Durst, ein sehr umfangreiches Buch über die Theorie der fantastischen Literatur veröffentlicht hat. Später hat er noch ein anderes Buch über das begrenzt Wunderbare nachgeschoben. Diese Bücher sind natürlich für Literaturwissenschaftler vielleicht interessant, für den Leser weniger, denn die Leser kümmern sich meist nicht um diese Definitionen und Unterscheidungen. Sie wollen in erster Linie nicht eine erste Orientierungshilfe, eine Information, was sie gerne lesen wollen. Zurzeit sehr populär nicht ist die Fantasy. Früher in den 80er, 90er Jahren, da war bei uns ein Science-Fiction-Boom, da gab es eine Unmenge von Veröffentlichungen, aber inzwischen hat sich das Ganze fast auf die Fantasy verlagert. Die Science-Fiction ist nur mehr ein kleines Marktsegment. Und das hängt auch damit zusammen, dass die jungen Leute heute fast nichts mehr lesen. Die jungen Frauen, die Burschen überhaupt nicht. Und das Hauptinteresse der Science Fiction hat sich eigentlich auf die Fernsehserien, auf Film und auf Computerspiele verlagert. Ich möchte zunächst einmal eine Definition der Fantasy vorlesen, wie sie Hans Besch, der erste deutsche Fan und Literaturwissenschaftler, der eine Dissertation über dieses Gebiet geschrieben hat, in seinem Buch gibt. Fantasy, das sind Geschichten von Zauberern und Helden, Drachen, Elfen und Zwergen, von magischen Ringen und verborgenen Schätzen, versunkenen Kulturen, erfundenen Welten und privaten Mythologien. Versponnenes, Triviales, Unzeitgemäßes. Das ist eine Märchenliteratur für erwachsene Leser von heute, aber nicht im Sinn des technologischen Märchens der modernen Science Fiction, sondern als ein geradezu atavistischer Rückblick auf Formen und Denkweisen einer mystisch-schamanischen Weltsicht, die die Kultur des 20. Jahrhunderts längst überwunden zu haben glaubt. Fantasy kommt vor allem in zwei Spielarten, eine als High Fantasy bezeichnet sozusagen die adelige, höfische Art. Musterbeispiel ist dafür Tolkiens, der Herr der Ringe, der diese ganzen Fantasy-Boom eigentlich ausgelöst hat. Die andere Spielart ist die von Robert E. Howard, von Conan dem Barbar, vor allem auch durch Schwarzenegger im Kino bekannt geworden. Das ist ein barbarischer Held in einem längst vergangenen Zeitalter, in dem chimärischen Zeitalter, der glaubt an die Macht seines Breitschwertes, dem kein Dämon und kein Mensch widerstehen kann und der alle Gegner totschlägt. Heute, wenn in einem Buch im Titel Elfen, Zwergen, Orks, Riesen und der Kobolde und dergleichen Wesen erwähnt, ist der Publikumserfolg auch schon gesichert, hat man oft den Eindruck. Denn selbst von unbekannten Autoren erscheinen Bücher, und nicht nur Taschenbücher, sondern auch Hardcover mit einer Startauflage von 50 und 100.000 Stück. Und offensichtlich werden diese Bücher auch gekauft. Ich glaube, die literarisch anspruchsvollere Fantasy hat vor allem als Erziehungsroman von Bedeutung. Zum Beispiel die erste Trilogie von Ursula K. Le Guin, einer der besten amerikanischen Autorinnen auf dem Gebiet, schildert so die Probleme des Erwachsenwerdens in einer magischen Umgebung. Jetzt zur Science Fiction und zur unheimlichen Literatur. Wieder eine Liste von Themen, wie Leser die Science Fiction sehen. Was wird in erster Linie mit der Science Fiction verbunden? Die findet man in einer Norton Anthology of Science Fiction, einer amerikanischen Standard-Anthologie von Science Fiction. Also Science Fiction behandelt vor allem die Zukunft, futuristische Wissenschaft, Technologie, Waffenstädte und so weiter, Raumschiffe, Weltraumfahrt, Zeitmaschinen, Zeitreise, andere Welten, außerirdische Lebewesen, Ungeheuer, Roboter, Mutanten, Parapsychologie, verrückte Wissenschaftler, alternative Geschichte, Alternativ- oder Parallelwelten, Gedankenexperiment in Physiologie, Psychologie, Physik, experimentelle Gesellschaftsmodelle. Andererseits das Bild des Fantastischen, und hier berufe ich mich auf Roger Calloir, dessen Aufsatz das Bild des Fantastischen vom Märchen bis zur Science Fiction. In der fantastischen Literatur geht es um Dinge wie den Teufelspakt, die Seele in Not, die, damit sie zur Ruhe kommt, verlangt, dass eine gewisse Handlung vollbracht wird, das Gespenst, das zu einer wilden und ewigen Fahrt verdammt ist, die Verkörperung des Todes, der unter den Lebenden erscheint, das undefinierte, unsichtbare Ding, das bedrückend wirkt, das anwesend ist, die Vampire, das heißt die Toten, die eine ewige Jugend erlangen, indem sie das Blut der Lebenden aussaugen, die Statue, die Puppe, die Rüstung oder der Automat, die sich plötzlich beleben und eine gefährliche Unabhängigkeit erlangen. Der Fluch eines Zauberers, der eine schreckliche und übernatürliche Krankheit heraufbeschwört. Die Phantomfrau, die aus dem Jenseits kommt und eine tödliche Verführung ausstrahlt. Die Umkehrung der Gebiete des Traums und der Wirklichkeit. Das Zimmer, das Apartment, das Stockwerk, die Wohnung oder die Straße, die aus dem Raum verschwinden, der Stillstand oder die Wiederholung der Zeit. Und jetzt einige Definitionen von Science Fiction. Brian W. Aldiss hat eine Geschichte der Science Fiction geschrieben, der Milliarden Jahre Traum. Aldiss ist einer der besten und berühmtesten englischen Science Fiction Autoren. Seine Definition ist ziemlich hochgesprochen. Die Science Fiction ist die Suche nach einer Definition des Menschen und seiner Stellung im Universum, die für unseren fortgeschrittenen, aber verunsicherten Stand des Wissens bestehen kann. Und sie ist im Allgemeinen in einer romantischen oder postromantischen Weise gehalten, wie sie durch die Gothic Novel geprägt wurde. Brian Aldiss hat auch sehr dafür argumentiert, dass Mary Shelley's Frankenstein von Anfang des 19. Jahrhunderts der erste Science-Fiction-Roman ist, weil diese die Belebung von Leichenteilen nicht durch magische Kräfte erfolgt, sondern mit Hilfe der Elektrizität, also mit Hilfe von Technik und Wissenschaft. Frankenstein ist natürlich nicht sehr viel gelesen worden und erst durch den Film und seine vielen Verballhornungen ist Frankenstein in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt. Ebenso wie der Vampir durch Bram Stokers Dracula weniger durch den Roman bekannt wurde, als durch seine zahlreichen Filmfassungen. Die akademisch anspruchsvollste Definition ist die von Darko Suvin, einem jugoslawischen, also kroatischen Literaturwissenschaftler, der lange Jahre in Kanada gelehrt hat. Er schreibt in seiner Poetik der Science Fiction: Die Science Fiction ist folglich ein literarisches Genre, dessen notwendige und hinreichende Bedingung das Vorhandensein und das Aufeinanderwirken von Verfremdung und Erkenntnis sind und deren formaler Hauptgrundgriff ein imaginativer Rahmen ist, der als Alternative der empirischen Umwelt des Autors fungiert. Vielleicht noch die Definition von Edmund Crispin, einem englischen Autor von Kriminalromanen und Herausgeber von Science-Fiction-Anthologien. Er schreibt, eine Science-Fiction-Geschichte ist eine, die eine Technologie voraussetzt oder eine Auswirkung einer Technologie oder einer Störung in der natürlichen Ordnung, wie sie die Menschheit bis zum Zeitpunkt des Schreibens in der Wirklichkeit noch nicht erlebt hat. Es ist eine deutlich distinktive, eingeschränkte Variante der Wundergeschichte der uralten, umfangreichen Literatur des Sven. Die fantastische Literatur hat sich erst in der Neuzeit ausgebildet, parallel zum Rationalismus und zum bürgerlichen Roman, als Gegenströmung, als romantische Gegenströmung gegen die Herrschaft der Vernunft. Die Wurzeln reichen natürlich sehr weit zurück. Die Fantastik ist im Großen und Ganzen literarisch anspruchsvoller als die Science Fiction, denn immer wieder haben sich Autoren der Weltliteratur, gerade auch solche, die als Meister des Realismus bekannt sind, wie Charles Dickens oder Turgenev, mit einzelnen Werken zur fantastischen Literatur gemeldet. Sie scheinen damit ein Grundbedürfnis des Menschen nach irrationalen und Erforschung und Erforschung des, der menschlichen Seele zu erfüllen. Als erster rein fantastischer Text gilt Horace Walpole's Das Schloss von Otranto aus dem Jahr 1764. Und das die Tradition des gotischen Schauerromans begründet hat, mit Autoren wie Anne Radcliffe, Matthew Lewis, Mary Shelley und William Beckford Wathek. Die gegenwärtige Horrorliteratur ist ein Ableger dieser Fantastik, meist bestsellerträchtig angelegt und vergröbert gegenüber Vertretern, klassischen Vertretern wie Edgar Allan Poe, E.T.A. Hoffmann oder anderen Autoren dieser Zeit. Wie gesagt, Fantastik als wirklichkeitsüberschreitende Literatur konnte erst entstehen, als sich literarisch im 17. und 18. Jahrhundert die Konvention des realistischen Romans ausgebildet hatte und begrifflich eine systematische Naturwissenschaft entstanden war mit unbeugsamen Naturgesetzen, die nicht gebrochen werden können. In der fantastischen Literatur besteht aber der Skandal gerade darin, dass das Unmögliche passiert und das unverletzliche Naturgesetz verletzt wird. Auf irgendeine Weise kommt es in der Fantastik immer zum Konflikt zweier ontologischer Ordnungen, einer natürlichen und einer übernatürlichen, egal ob man diesen Konflikt auf der Ebene des Textes oder in der Realität postuliert. Das ist ein beliebtes Streitthema unter Naturwissenschaftlern, die in einer Naivität vorwerfen, wenn sich jemand auf die Wirklichkeit bezieht und nicht auf den literarischen Text. Aber letzten Endes bin ich der Meinung, muss man immer wieder soll die Literatur nicht völlig im freien Raum schweben, muss man auf irgendeine Weise auf die Wirklichkeit zurückkommen. Die Fantastik ist jedenfalls die einzige Art von Literatur, in der ein solcher Konflikt von natürlich, übernatürlich überhaupt angesprochen wird. Denn die Science-Fiction, so fantastisch im landläufigen Sinne, die darin geschilderten Ereignisse anmuten mögen, nimmt ganz selbstverständlich an, dass sie der natürlichen Ordnung angehören, weil es gar keine andere gibt. Und in der Fantasy wiederum wird die Magie, das Übernatürliche, wie im Märchen als völlig alltäglich und als Teil der natürlichen Welt genommen. Fantasy, das ist vielleicht, könnte man sagen, historischer Roman plus Magie. Über die Ursprünge der Science Fiction gibt es auch sehr gegensätzliche und unvereinbare Meinungen. Der eine führt die Science Fiction bis auf Gilgamesch zurück, wie zum Beispiel Lester Del Rey, ein amerikanischer Science Fiction Autor und Herausgeber, wenn nicht gar auf die Ursprünge des Erzählens, als man sich am Lagerfeuer Geschichten erzählte. Die andere Richtung wieder behauptet, sie sei jungfräulich dem Haupt des luxemburgischen Einwanderers Hugo Gernsback entsprungen, der 1926 das erste Science-Fiction-Magazin der Welt, Amazing Stories, herausgab. In diesem Magazin hat er nach dem Terminus Science Fiction 1929 auch den allgemein üblichen Terminus Science Fiction geprägt. Natürlich gibt es aber unzählige Vorläufer, die aber keine durchgehende Tradition bildeten und kein Genre konstituierten. Die Geschichte der Science Fiction ist eine nachträgliche Konstruktion der Gelehrten. Zahlreiche Entwicklungslinien lassen sich in der Vorgeschichte verfolgen und haben sich an der Wende des vorigen Jahrhunderts als Folge der technischen Revolution, der gestiegenen Bildung weiter Bevölkerungskreise und des damit gestiegenen Interesses an Technik und Naturwissenschaft, die wachsende Lesefähigkeit und der Verfügbarkeit billiger Druckschriften zu einem unterhaltungsliterarischen Genre verdichtet. Als Wurzeln gelten so die imaginäre Reise mit ihrer Sonderform Weltraumfahrt, die sich bis in die Antike zurückverfolgen lässt. So findet sich schon bei Lucian von Samosata im zweiten nachchristlichen Jahrhundert in seiner Vera Historia, Vera Historia nennt er sie deshalb, weil es Lügengeschichten sind, und Ikaromenippus, Ariost. Bei Ariost gibt es eine Episode im Weltraum. Kepler hat eine Mondfantasie Somnium geschrieben, die 1634 posthum erschienen ist. Der englische Bischof Francis Godwin hat einen Man in the Moon 1638 geschrieben und so weiter. Cyrano de Bergerac, Mondstaat und Sonnenreich, zwei Bücher 1642 und 1656, worin er verschiedene Arten der Weltraumfahrt schon beschrieb. Bekannt sind natürlich Jules Verne als Vater der Science Fiction, seine Reise zum Mond 1863 und in England H.G. Wells mit einer Reihe Romanen wie dem Krieg der Welten, die ersten Menschen im Mond und so weiter, der Unsichtbare. Ein deutscher Vertreter war Kurt Laßwitz, ein Gymnasialprofessor aus Gotha, der auf zwei Planeten 1897 schon einen Konflikt zwischen Erde und Mars beschrieben hat. In seinem Roman sind die Marsmenschen eine technisch und vor allem auch ethisch überlegene Rasse, die Erde besuchen und auch im Protektorat über die Erde errichten, denn die wegen ihrer zahlreichen Konflikte und Auseinandersetzungen für die Marsianer primitivere Wesen sind. Allerdings werden die Marsianer auch durch ihre Macht korrumpiert und die Menschen führen schließlich einen Aufstand gegen die Herrschaft des Mars durch und es kommt dann zu einer Verbrüderung der beiden Welten. In Russland hat der Raketenpionier Konrad Tsiolkovsky erste Science-Fiction-Geschichten geschrieben. Die Entwicklung des Raumfahrtthemas, eines der Hauptthemen der Science-Fiction, hat Roland Innerhofer 1996 in einer Habilitationsschrift genau analysiert. Eine andere Entwicklungslinie ist die Utopie von Plato Staat über das namengebende Utopia, das Thomas Moros, Campanellas der Sonnenstaat und Francis Bacons Nova Atlantis als naturwissenschaftlich-technisch geprägte Utopie. Bekannt, sehr erfolgreich war Edward Bellamy's Rückblick auf das vom Jahr 2000 auf die Gegenwart aus dem Jahre 1890, eine Sozialutopie, die auch im deutschen Sprachraum zahlreiche Auflagen erlebte und Gegenschriften und Fortsetzungen hervorrief. Nach dem zweiten schon und mit H.G. Wells gab es zum Teil einen Umschlag der Utopie in die Gegenutopie. Sehr ausgeprägt waren dann die Marksteine Via von Jewgeni Samjatin, Aldous Huxley's Schöne Neue Welt, Carlo Cain von Karen Boye und natürlich 1984 von George Orwell, dessen der große Bruder sieht dich an, sprichwörtlich geworden ist, und obwohl der Roman in technischer Hinsicht natürlich überholt ist, ist die heutigen Überwachungsmöglichkeiten weit gefährlicher und unauffälliger sind, ist das die von ihm angeschnittene Problematik noch immer sehr aktuell, auch wenn diese diktatorischen Systeme, die er beschreibt, die Welt ist in drei Systeme aufgegliedert, die ständig miteinander in wechselnden Koalitionen im Krieg stehen, in der Form natürlich nicht aktuell ist. Aber das Problem der Überwachung besteht. Eine andere Entwicklungslinie war wieder die des Zukunftskrieges, der nach dem Deutsch-Französischen Krieg mit George D. Chesnays Battle of Dorking 1871 einsetzt. Vor allem in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gab es in allen europäischen Ländern eine Flut von Kriegsutopien, in denen zukünftige Kriege in Europa beschrieben wurden und die alle mit dem durchsichtigen Zweck geschrieben wurden, dass der Staat aufrüsten möge. In Deutschland zum Beispiel gab es einen Roman, Wehrlos zur See. Der Zweck ist natürlich offensichtlich, der Autor möchte nicht, dass die deutsche Flottenrüstung mit der Englands gleichzieht. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es im deutschen Sprachraum vor allem wieder eine Flut von revanchistischen Romanen, in denen der Schandfrieden von Versailles unter Anführungszeichen mit Waffengewalt beseitigt wurde. Meist ist es ein charismatischer Ingenieur, der sich als Führer des deutschen Volkes etabliert und die Gegner mit irgendwelchen Wunderwaffen besiegt. Das Thema Krieg spielt in der Science Fiction noch immer eine große Rolle, auch vor allem im Film auch nicht. Man denke nur an Star Wars und seine zahlreichen Fortsetzungen. Und die Military Science Fiction ist inzwischen eine bedeutende Untergattung des Genres. Der bedeutendste Autor der frühen Science Fiction war natürlich H.G. Wells. Er hat viele der späteren Themen der Science Fiction vorgegeben. Die Zeitmaschine zum Beispiel, zuerst in der Geschichte gleichmaßen dieses Namens vorgekommen. Inzwischen sind Zeitmaschinen in der Science Fiction allgegenwärtig. Die Autoren dienten die Zeitmaschine bei H.G. Wells zunächst nur dazu, seinen Abenteurer in die erstaunliche Welt des Jahres 800.000 nach Christus zu befördern und auch in ein großartiges Bild vom Ende der Zeiten. Also hat sich die Zeitreise in der Science Fiction inzwischen verselbstständigt. Zum Teil nur dient sie der Sozialkritik, indem die Zeitreisenden in andere schlechte Gesellschaften reisen. Aber bis mehr interessieren die Autoren inzwischen die Paradoxa, die sich ergeben, wenn man in der Zeit reisen könnte. Nicht das bekannte Großvaterparadoxon, was wäre, wenn man in die Vergangenheit zurückreiste und den eigenen Vater, den Großvater umbrächte, bevor er Gelegenheit hatte, den Vater zu zeigen. Nicht würde ein solch ein Wesen dann noch existieren. Eine Geschichte, nicht von Robert Heinlein, treibt es über All You Zombies, treibt es auf die Spitze, nicht. In dieser Geschichte wird der Held zu seinem zu seiner eigenen Mutter und zu seinem eigenen Vater. Also er zeigt sich praktisch selbst ex nihilo. Das sind Gedankenexperimente, nicht die vor allem den Leser durch ihre Spitzfindigkeit überzeugen wollen. Wie gesagt, ein Genre wurde die Science Fiction erst mit den Science Fiction Magazinen. Zunächst waren es Pulps großformatige Magazine auf sehr schlechtem Papier und die Geschichten waren meist auch ziemlich unlesbar. Und interessanter waren vielfach die Umschläge, die eine ganz eigene Art der Illustration entwickeln. Also diese Bilder zum Beispiel von, das ist Hannes Bock, das ist ein mehr zur Fantasy neigender künstlerischer Illustrator, der sehr viele Fantasy und Science Fiction in Magazinen und auch in Büchern illustriert hat. Und die eine wirklich außerweltliche Qualität haben. Einer der frühesten Illustratoren war Frank R. Pohl, ein gebürtiger Österreicher, der hat sehr viele Umschläge für Magazine von Gernsbeck gemacht. Riesenstädte, Raumschiffe, seltsame fremde Planeten. Das war aber so, das ist zu klein. Das ist ein englisches Science-Fiction-Magazin. Also Ungeheuer und die Bekämpfung von Ungeheuern, die spielten in den frühen Science-Fiction-Magazinen eine große Rolle. Und natürlich auch nackte oder halbnackte Mädchen, die gerade von irgendwelchen außerirdischen Ungeheuern entkleidet werden sollten. Allerdings beschränkte sich diese Darstellung nur auf den Umschlag der Magazine, denn in den Zeiten selbst ging es sehr puritanisch zu, nicht? Und solche Dinge kamen in der Literatur überhaupt nicht vor. Und die Magazine führten jedenfalls dazu, dass es eine Community entstand, nicht? Denn es gab dort auch Leserbriefseiten. Daraus entwickelte sich Vereine von Science-Fiction-Fans, die miteinander in Kontakt traten, zuerst nur durch die Leserbriefseiten, dann eigene Magazine herausgaben, in denen sie sich über Science-Fiction austauschten, aber auch bald über alle anderen Fragen des Lebens, nicht? Die damaligen Fans waren meist arme Leute und irgendwie auch kommunikationsscheu, also oft zurückgezogene Menschen, nicht, die wenig Kontakt hatten und die sich in diesen Foren entfalten konnten. Natürlich gab es bei diesen Vereinen bald auch jede Menge Auseinandersetzungen, nicht, und richtige Fankriege. Ein Historiker des amerikanischen Fandom, Sam Moskowitz, nicht, hat ein dickes Buch darüber geschrieben, über die Auseinandersetzungen einer kleinen Gruppe von New Yorker Science-Fiction-Fans und hat diesen pompösen Werk den Titel The Immortal Storm, nicht, der unsterbliche Sturm, gegeben, nicht, obwohl es nur ein Sturm im Wasserglas war. Aber aus diesen Fans, nicht, entwickelten sich, gingen später sehr viele Autoren hervor, literarische Agenten, Herausgeber, die wieder Science-Fiction-Magazine herausgaben. Und Donald Wolheim, nicht einer der bekanntesten amerikanischen Verleger, hat gesagt, nicht dass Science Fiction auf Science Fiction bildet. Das heißt, die Autoren haben gewusst, was die früher ihre Vorgänger geschrieben haben, zum Unterschied aus früheren Zeiten, nicht wo es ja nur durch Zufall war, nicht ob jemand ein Buch, das irgendein anderer geschrieben hatte, zufällig entdeckt und lesen konnte, nicht. Also da gab es keine richtige Tradition, aber mit den Magazinen dann und später mit den Büchern, Buchclubs und Taschenbüchern, nicht, entwickelte sich ein eigenes Genre, nicht, und viele der bekanntesten Autoren von heute, die schrieben zuerst in diesen Fanzines und waren Herausgeber von Fanzines und Mitglied von solchen Vereinen, nicht? Sogar Isaac Asimov, nicht, und Robert Silverberg und wie sie alle heißen. Inzwischen sind natürlich sehr viele dieser Autoren schon längst wieder vergessen, nicht? Vor allem durch die Entwicklung des Buchmarktes, der immer kurzlebiger wird. Es müssen Neuheiten auf dem Markt. Die Bücher verschwinden bald wieder, nicht? Und es gibt kaum einen Verlag mehr, der eine Backlist an fantastischen Titeln pflegt, nicht? Seinerzeit, als ich bei der fantastischen Bibliothek Besuchkamp angefangen habe, ich habe so 1970 übernommen und danach, später, 1980 war es bis 95 ungefähr, nicht? Also damals konnte man ein Taschenbuch in einer Auflage von 12.000 Stück innerhalb von 2-3 Jahren nicht normal abverkaufen, ohne dass sie am Wühltisch gelandet wären, nicht? Und später wurden die Verkaufsauflagen immer geringer. Und das Hauptproblem war, dass es gab Vorbestellungen aus dem Buchhandel. Und das war es dann praktisch auch so, nicht? Die Verkaufsauflage wurde im Laufe der Zeit immer geringer, nicht weil Remittenten zurückkamen, aber es kaum mehr Nachbestellungen gab. Und jetzt konzentriert sich die Science Fiction eigentlich auf einiges bekannte Autoren, nicht die manche haben noch hohe Auflagen, nicht, aber zum Großteil ist das ein Gebiet, das sehr klein geworden ist.
Denken Sie, woran kann es liegen? Bitte? Also woran denken Sie, liegt es? Also an sich sind wir ja jeden Tag konfrontiert mit Technologie in jeder Form, es gäbe genug zu kritisieren oder zu imaginieren. Hat das Genre selber überlebt? Oder ist die Erzählform nicht mehr relevant heute?
Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Erstens einmal, es wird allgemein weniger gelesen. Andererseits steigt die Buchproduktion, die Zahl der Titel noch immer. Auf allen Gebieten, nicht? Nur die Verkaufsauflagen, nicht? Die sind zum Teil sehr klein. Und ich glaube, in der normalen Literatur, nicht abgesehen von den Bestsellern, ist das Problem vielleicht noch schlimmer, nicht? Also ein österreichischer Literat, nicht? Der ein Buch veröffentlicht, der kann vielleicht mit einigen, wenn er nicht sehr bekannt ist, mit einigen hundert verkauften Exemplaren rechnen. Und die Verlage, zumindest die österreichischen Verlage, die ich kenne, die zahlen jetzt für die meisten jungen Autoren auch überhaupt keine Vorschüsse mehr, sondern sie rechnen dann erst lange nach Erscheinen des Buches ab, was tatsächlich auf dem Markt verkauft wurde. In der Science Fiction ist es so auch, dass sich eben das Gebiet verlagert hat, nicht auf Filme, Fernsehserien, die ja immens erfolgreich sind, nicht? Und unter den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten, nicht? Da sind, ich glaube, unter den ersten 10 sind fast nur Science-Fiction-Filme, nicht? Aber die Literatur, nicht? Die hat nicht profitiert davon, nicht? Und die Jungen, die lesen eigentlich, die lesen viel weniger, nicht? Ich weiß das selbst von einem Sohn, nicht? Der Physik studiert hat und Mathematik, nicht? Der liest praktisch fast nur von Fachliteratur, nicht? Und er hat in der Mittelschule hat er über Anti-Utopien, nicht? Eine Arbeit abgeliefert und das war eine Ausnahme, nicht? Da hat er die Bücher tatsächlich gelesen. Und die meisten Kollegen, nicht, die über Literatur geschrieben haben, die haben das aus dem Internet heruntergeladen, nicht, und daraus eine Arbeit fabriziert. Nicht?
Darf ich Sie fragen, wie sind Sie selber zu diesem Thema gekommen? Was war so Ihr erster Roman, der Sie sozusagen begeistert hat für das Thema?
Naja, genau weiß ich das nicht, aber es waren ursprünglich auch die Hefte, nicht? Da hat es Jim Parkers Abenteuer im Weltraum gegeben. Da habe ich ein paar gelesen, die habe ich in 14 Tagen habe ich die durchlaufen. Dann hat Utopia Großband gegeben. Da sind zum Teil nicht schon anspruchsvollere amerikanische und englische Romane erschienen. Und irgendwie hat mich das fasziniert, nicht? Die ersten Romane, die mich da beeindruckt haben, nicht? Die würde ich heute entsetzlich finden, nicht? Da gibt es einen, erinnere ich mich noch, von Ballmann, nicht? Da stellt sich heraus, dass Adolf Hitler ein außerirdischer Roboter war, nicht? Oh, was für eine Idee, nicht? War natürlich ein großer Stumpfsinn, nicht? Oder ein anderer Roman, Parasiten, nicht, über so eine Seuche, die ausbricht und die Menschheit gefährdet. Ne? Und dann habe ich die Jugendbücher gelesen von Robert Heinlein. Robert Heinlein ist noch immer einer der erfolgreichsten amerikanischen Science-Fiction-Autoren, nicht in Amerika überhaupt. Wahrscheinlich selbst nach seinem Tod, ja, der erfolgreichste. Und seine Jugendbücher, nicht, die waren zwar auch ziemlich rechtslastig, nicht, aber das ist mir damals noch nicht so aufgefallen. Aber die waren vom Hintergrund und von der Charakterisierung, nicht, waren die, und von den Ideen her waren die weit besser, nicht? Und da bin ich dann in Kontakt gekommen, nicht? Das hat so ich war da damals schon 16, 17. Da hat es so eine Buchgemeinschaft gegeben in Deutschland, also ein Buchversand, nicht? Und die haben auch die Rauchsweltraumsbücher, die Remittenten verkauft, nicht? Das war eine Reihe, die ist so 1953 im angesehenen Karl Rauch Verlag erschienen. Nicht? Der wollte damals die Science Fiction in Deutschland durchsetzen und der hat einen deutsch-amerikanischen Philosophen, nicht Gotthard Günther, gewonnen, nicht, dass er die Nachworte schreibt. Die war natürlich sehr anspruchsvoll, nicht? Er hat erklärt, die Science Fiction ist das amerikanische Märchen, nicht? Und es ist eine Vorläufer einer neuen Metaphysik, nicht? Mit den Fragen wie die Natur der Zeit, nicht? Die Natur der Identität, und das wird alles in Zweifel gestellt und aufgeworfen, nicht? Also ich das hat, und da hat es eine Anthologie gegeben, nicht Überwindung von Raum und Zeit, nicht? Da waren wirklich so die, ziemlich die besten Geschichten der damaligen amerikanischen Science Fiction vertreten, nicht? Und dieser, mich hat das an der Science Fiction fasziniert, nicht? Es gibt ja sehr viele metaphysische Implikationen von den Geschichten, alle, ob es jetzt um Zeitreise geht oder um Roboter, nicht? Oder künstliche Intelligenz. Und die ich denke, die gute Science Fiction, nicht? Das ist eine Literatur des kritischen Zweifels, nicht? Die Autoren zweifeln alles an, stellen Fragen, nicht? Ich meine, Antworten können sie in den seltensten Fällen geben, nicht? Aber die Fragen sind oft faszinierend, nicht? Während die Fantastik wieder, nicht? Das ist eine Literatur des skeptischen Zweifels, nicht? Was in der Fantastik passiert, ist unmöglich, nicht? Und es gibt keine Erklärung dafür, nicht? Das Geheimnis bleibt. Der Leser muss sich damit abfinden, nicht, dass es da Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, nicht, die der menschliche Verstand halt nicht zu fassen vermag.
Also was mich jetzt interessieren würde, auch eine Problematik, also wir sehen auf der einen Seite, im Film ist die Fantastik oder auch die Science Fiction, gerade die Science Fiction eigentlich sehr, sehr erfolgreich. Aber genau in der Verfilmung kommen ganz selten die wirklich spannenden Fragen, die Science Fiction erstellen kann in der Literatur, überhaupt zum Tragen. Also es scheint ja so, dass im Film hauptsächlich die Dynamik oder die Attraktion des Themas, die Schauwerte im Vordergrund stehen. Warum ist es dort erfolgreich, obwohl die Fragen nicht gestellt werden? Und warum kann die Literatur sozusagen heute da vielleicht nicht mehr seine Leserschaft erreichen? Haben Sie da eine Idee drüber? Ist das?
Naja, ich glaube, das liegt an der Macht der Bilder, nicht? Also im Film, da läuft das Geschehen meist so rasant ab, nicht? Und da passieren Dinge, nicht? In jedem Thriller, da gibt es ja auch immer mehr eigentlich Science Fiction, nicht? Und von den James Bond Filmen angefangen, aber in jedem Thriller, nicht? Und da führen die Charaktere nicht akrobatische Akte auf, was im normalen Menschenleben ja kein Mensch aushalten würde, nicht? Also Stürze oder sie fliegen von Hochhäusern runter, halten sie fest und ziehen sich wieder rauf, nicht? Und alles Mögliche, nicht?
Ja, dort scheint es oft ein Vehikel zu sein, einfach nur, ne? Also
man wird überwältigt durch die Flut der Bilder, ne? Und ich glaube trotzdem, nicht, obwohl die Technik immer weiter voranschreitet, nicht, ja, das Kino ist eigentlich das Kino der Special Effects, nicht, aber wo irgendwo Lebewesen abgebildet werden, nicht, also Aliens da, die schauen eigentlich im Vergleich, nicht, zu tatsächlichen Lebewesen schauen die ja recht primitiv aus, nicht? Und die wirken eigentlich nur, weil sie sich so schnell bewegen, nicht, weil dass man nicht genau sieht, wie die eigentlich ausschauen, nicht? Aber ich meine, in jeder Universumfolge, nicht, da sieht man viel ungeheuerlichere Wesen, nicht, die es tatsächlich gibt und die praktischer gebaut sind, nicht, und auch ästhetisch anzuschauen sind, nicht, als diese Ungeheuer.
Glauben Sie, dass die Science-Fiction-Literatur in irgendeiner Form, wenn man es wirklich so mit historischem Blick drauf sieht, geholfen hat, Bilder für die Gesellschaft zu finden, für bestimmte Bedrohungen? Also bei 1984 ist es ja quasi klar, dort ist es klar gelaufen, aber hat Science-Fiction-Literatur praktisch irgendwo die Aufgabe, die Gesellschaft auch wachzurütteln, und hat sie es getan? Oder ist das nur eine mögliche Annahme, dass zwei, drei Leute vielleicht angeregt wurden zum Nachdenken?
Ich glaube schon, dass die Science Fiction da auf die Weise einiges bewirkt hat, nicht? Also die schöne neue Welt von Huxley, die Probleme, die dort angeschnitten werden, nicht? Die genetische Umgestaltung des Menschen, nicht? Das war schon 1932, nicht? Und jetzt wird das ja, aktuell, nicht? Das ist im Alltag zu finden. Nicht? Es ist vielleicht auch, dass die Science Fiction weniger Wirkung hat, nicht, weil die Zukunft ja schon voll in der Gegenwart angekommen sind. Es gibt so viele Geräte, nicht, die völlig futuristisch anmuten und die jeder bedient. Nicht? Und gerade die jüngeren Leute, nicht, die haben einen völlig unbefangenen Umgang mit, ob es jetzt Computerspiele oder Computer oder irgendwelche Geräte sind. Nicht? Und da fragt man sich oft, nicht, was bleibt den Science-Fiction-Autoren noch übrig? Nicht? Und die Probleme, mit denen sie sich jetzt beschäftigen, nicht, die sind oft so abgehoben, nicht, und so rein fantastisch, dass sie für den Menschen eigentlich keine Bedeutung mehr haben. Nicht? Also der Arthur C. Clarke hat ja seinerzeit ein Bekannter, das war englischer Science-Fiction-Autor und zugleich ein berühmter Zukunftsforscher, nicht, und Experte für Weltraumfahrt. Er hat zum Beispiel